Liebe Gemeinde, die Corona-Pandemie hat an der ganzen Welt gerüttelt. An der Gesellschaft, an den Gemeinden, an einzelnen Menschen, aber auch an christlichen Ehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder einen Blick auf die christlichen Ehen werfen. Es mag sein, dass unter uns welche sind, die frisch verheiratet sind, das weiß ich. Es gibt welche, die schon so einige Jahre miteinander verlebt haben. Es gibt welche, die schon seit über 60 Jahren verheiratet sind. Das weiß ich. Aber es gibt auch Witwen, Witwer, Alleinstehende. Es gibt welche, die sich danach sehnen, einen Partner zu finden und einmal mit ihm ein glückliches Leben zu führen. An all diejenigen werden sich die Predigten jetzt richten, die ich zum Thema Ehe und dann auch zum Single-Sein halten werde. In dieser schwierigen Zeit. Denn wir wissen, nicht nur Corona rüttelt jetzt an unsere Welt. Die haben wir fast vergessen. Das, was an unserer Welt rüttelt, ist ein Krieg in der Ukraine. Und dieser Krieg rüttelt an den Menschen dort. Es rüttelt aber an Europa, an der ganzen Weltgemeinschaft und dort besonders an den Familien, auch an den Ehen. Die Männer bringen ihre Frauen und Kinder bis zur Grenze und dann gehen sie kämpfen. Alleine in den letzten 10 Tagen haben sich 100.000 Freiwillige auch aus dem Ausland gemeldet. Ukrainer, die in Polen gearbeitet haben, sind bis zur Grenze gefahren, haben ihre Familien in Empfang genommen und dann sind sie in die Ukraine gegangen, um zu kämpfen. In dieser Situation, als Eheleute, als Familie zu leben, ist es furchtbar schwierig. Die Frauen, die über die Grenze gekommen sind, und es sind alleine in Polen über 800.000 Frauen mit Kindern überwiegend angekommen. Und auch in anderen Ländern, wie Rumänien, Tschechien, Slowakei, auch in Deutschland. Und was tun die Frauen dort? Sie denken an ihre Ehemänner. Sie denken daran, ob sie noch leben, ob sie es überleben werden, ob es in einigen Wochen noch Ukraine geben wird. Und sie wissen, dass möglicherweise ihre Häuser nicht mehr stehen. Und vielleicht ist ihr Ehemann irgendwo in Kiew oder Charkow oder wo auch immer. In guten und in schlechten Zeiten. Es gibt viele Initiativen, die den Menschen in der Ukraine helfen wollen. Aber am besten ist es getan, wenn man das über Hilfswerke tut, die da wirklich schon Übung haben. Die wissen, wo was zu besorgen ist, was die Menschen brauchen. Sowohl die Geflüchteten, wie auch die Menschen in der Ukraine. Eins dieser Werke werde ich später vorstellen und mehr dazu sagen. Wenn man in einer solchen Welt lebt wie heute, fragt man sich schon, soll man überhaupt noch heiraten? Hat es überhaupt einen Sinn, dass man bis zum bitteren Ende mit einem Partner sein Leben verbringt? Das ist sozusagen die Horrorkatastrophe und Horrorvision, ja, bis zum bitteren Ende. Und vieles in unserer Gesellschaft spricht dagegen, dass Menschen heiraten, dass sie einfach ihr Leben miteinander so verbinden, ja, bis der Tod uns scheidet. Es sind viel zu schlechte Vorbilder, die wir gerade in der westlichen Gesellschaft haben, aber nicht nur, und auch in christlichen Gemeinden. Viele haben gesehen, wie Ehen gescheitert sind. Vielleicht von eigenen Eltern. Sie sehen, wie schnell eine Ehe in Brüche gehen kann. Und vielleicht sind heute hier auch welche, die durch alleinstehende Mutter erzogen worden sind. Oder die schon mal geschieden gewesen sind oder zum zweiten Mal geheiratet haben. Kann sein. Vielleicht sind welche in unserer Gesellschaft und hoffentlich nicht hier, die sich überlegen, wie kann ich aus dem Gefängnis der Ehe herauskommen? weil alles so auf der Kippe steht. Mein Traummann und meine Traumfrau hat sich zu einem Albtraum verwandelt. Das gibt's auch. Und auch in christlichen Kreisen. Und es ist so bitter und es ist so schade. Was sagt Gott dazu? Gott sagt uns in der Bibel ganz klar, die Ehe, eine Ehe ist dafür gedacht, dass zwei Menschen ihr Leben miteinander verbringen. Die Ehe ist sozusagen für immer. Und er spricht von der Bewahrung der Ehe. Gottes Wort sagt uns, was hätten wir zu tun als Eheleute, damit die Ehe erhalten bleibt. Mehr noch, was hätten wir als Mitmenschen, mit Christen zu tun, um die Ehen, die da sind, zu stärken, um die Eheleute zu ermutigen, um ihnen zur Seite zu stehen. Warum Ehe? Weil Gott sie will. Und er hat christlichen Ehe grundsätzlich seinen Segen verheißen. Es ist eine von Gott gewollte Lebensform, dass Mann und Frau heiraten. Und selbst wenn ihre Ehe in die Jahre kommt und man ihnen ansehen kann, wie glücklich sie sind und wie liebevoll sie miteinander umgehen, gerade das ist die Bestätigung für die anderen, doch diesen Schritt zu wagen und zu heiraten. Ich habe einen Text mitgebracht aus dem 1. Petrusbrief, den werden wir in zwei Teilen betrachten und heute ist es vor allem an die Frauen gerichtet, am nächsten Sonntag an die Männer. Also die Männer können sich schon heute warm anziehen. Nein, so ist es nicht. Okay. Ich lese diesen Text zu diesem Thema und wir stehen noch einmal dazu auf, nicht weil wir Gymnastik brauchen, sondern aus Ehrfurcht vor Gottes Wort. Ihr Frauen, sollt euch euren Männern unterordnen, damit auch sie, falls sie dem Wort nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne ein Wort gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Gottes Furcht ein reines Leben führt. Nicht auf äußeren Schmuck soll die Wert legen, auf Haartracht, Geldschmuck, Goldschmuck und prächtige Kleider, sondern was im Herzen verborgen ist, das sei euer unvergänglicher Schmuck, ein sanftes und ruhiges Wesen. Das ist wertvoll in Gottes Augen. Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit den Frauen rücksichtsvoll sein, denn sie sind der schwächere Teil. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. So wird euren Gebeten nichts mehr im Wege stehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Und wir wissen, dass dein Wort die Wahrheit ist. Das sagst du uns. Und deshalb bitte, heilige uns in deiner Wahrheit. Lass dieses Wort für jeden von uns persönlich lebendig werden und gib uns Hinweise, wie wir unser Leben zu führen haben und wie wir mit christlichen Ehen und mit Ehen überhaupt umgehen sollen. In Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Zwei Gedanken heute dazu. Der erste Gedanke ist, wie war die Stellung der Frauen im ersten Jahrhundert nach Christus? Und was eine christliche Ehefrau für ihre Ehe tun kann? Frauen im ersten Jahrhundert. Ich glaube, viele von uns wissen überhaupt nicht, was es damals bedeutete, für eine Frau in der Gesellschaft zu leben. Eine Frau, die unverheiratet war, verheiratet oder vielleicht verwitwet. Das waren ganz andere Zeiten. Was will Gott für die Ehe in diesem Kontext, wenn wir dieses Bibelwort betrachten? In diesem Text, den wir heute am nächsten Sonntag lesen werden, gibt es mehr Worte für Frauen, interessant, als für Männer. Und sie kommen zuerst vor, die Frauen. Ladies first. Steht schon in der Bibel. Und in der Zeit der Urgemeinde war es ziemlich kompliziert. Denn wenn ein Mann ein Christ wurde und er war der Herr des Hauses, Dann lesen wir ein paar Stellen in der Bibel, dann haben sich von ihm auch die restlichen mündigen Mitglieder der Familie ein Beispiel genommen und viele haben sich auch bekehrt. Und ja, sogar Bedienstete des Hauses. Ein Mann damals war eine ziemliche Autorität. Er brachte normalerweise das ganze Haus in die Gemeinde. Ich meine, die mündigen Menschen dort. Und so wie der Gefängnisdirektor oder Wärter aus der Apostelgeschichte, der in Philippi lebte. Wenn dagegen eine Frau zum Glauben gekommen war, das konnte dann sehr schwierig werden. Warum? Der Mann bestimmte doch alles, nach dem römischen Recht und in der jüdischen Gesellschaft genauso. Deshalb musste eine Frau, die Christin geworden ist, sehr weise sein, um nicht, sage ich mal, ja, nicht blaues Auge davon zu tragen, aber große Schwierigkeiten zu haben. Denn nach dem römischen Recht hatte dieser Mann eine absolute Autorität über das Haus, auch über die Frau und die Kinder. Und wenn eine Frau zum Glauben kam und auf ihre Rechte bestand, wie Jesus das verkündigt hatte, das war ziemlich fremd den Menschen von damals, das war revolutionär. Und ihr Mann das nicht gutheißen konnte, also missbilligte, gefährdete sie damit auch ihre Ehe. Und darauf geht auch der Apostel Petrus ein, nicht nur er, auch der Apostel Paulus. Eine Frau, die Christ geworden ist und mit einem Ungläubigen verheiratet war, sollte sich so verhalten, dass sie ihrem Mann gar nicht predigen müsste oder musste. Ihr Leben sollte eine einzige Predigt sein. Finde ich interessant. Ein Lebensstil christlichen Lebens. Und der Petrus sagte, unter den gegebenen Umständen wäre es am besten, wenn sie sich so verhielten, wie es sich für alle Christen gehört. Sie sollten ihren Ehemännern mit einer aufopfernden Liebe begegnen, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat und sich für diese Gemeinde hingegeben hat. Und sie würden damit auch ihren Ehemännern gefallen. Sie wären vorbildliche Frauen, Ehefrauen. Vielleicht würden ihre Ehemänner dann zumindest erlauben, dass sie ihren fremdartigen Glauben angenommen haben und dass sie am Gemeindeleben teilnehmen. Und im besten Fall würde ein nicht-christlicher Ehemann zum Christen. So ungefähr wurde die Aufgabe der Frau beschrieben. Was hat aber eine christliche Frau damals für Aufgaben gehabt? Was hatte sie zu tun? Und ich würde das mal so zuspitzen, was ist die Aufgabe einer Frau in einer Ehe? Ihr Frauen sollt euch euren Männern unterordnen. Nämlich, damit auch sie, falls sie dem Wort nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne ein Wort gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Gottes Furcht ein reines Leben führt. Ich möchte das mal vorausschicken. Viele Erkenntnisse der Bibel decken sich sogar mit den gegenwärtigen Untersuchungen, was das soziale Leben unter den Menschen angeht, das Leben zwischen Mann und Frau, auch mit der Psychologie. In einer Jugendgruppe hat man eine Umfrage gemacht und das hat man so dargestellt. Stell dir vor, du hast zwei Dinge, um zu wählen. Du bist allein und ungeliebt und niemand bringt dir Anerkennung und Respekt. Was würdest du von den beiden wählen? Also man kann sagen, das kleinere Übel. Was würdest du wählen? Was wäre die Liebe, wenn du zwischen Pest und Cholera zu wählen hättest? Also eine Wahl zwischen zwei unerfreulichen Situationen. Und wisst ihr was, wie sich die Mädchen in dieser Gruppe entschieden haben und die Jungs? Wer möchte raten? Die Mädchen, niemand bringt die Anerkennung und Respekt. Ja. Also ist schon was dran. Für die Jungs und für die Männer ist es am schlimmsten, wenn kein Mensch ihnen Anerkennung und Respekt bringt. Und für die Frauen, wenn sie allein und ungeliebt sind. Ungeborgen auch, kann man auch sagen. Denn danach streben oft die Frauen. Und die Männer wollen anerkannt werden, Respekt haben. Der Unterschied zwischen Mann und Frau war damals schon so, und es ist auch heute so, Ausnahmen bestätigen die Regeln, nämlich die Männer brauchen Respekt und Anerkennung und die Frauen Liebe und Fürsorge. Finde ich interessant. Vor über 2000 Jahren wurde das aufgeschrieben, im Auftrag Gottes. Und der Apostel Paulus, er beschreibt das im Epheserbrief ähnlich. Dort steht es: Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ja, interessant. Hier ist die Unterordnung gegenseitig. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet, also Jesus Christus. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der euch Christus, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Und weiter, deshalb sage ich euch noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Hier finden wir diese beiden Sachen hier, von denen die Rede war. Und das ist bemerkenswert. Sich der Autorität eines Mannes unterzuordnen, bedeutet für Christen aus Liebe und Respekt gegenüber Gott und diesem Menschen freiwillig zusammenzuwirken. Das ist kein Zwang, wohlbemerkt. Im Idealfall ist eine christliche Unterordnung in der Ehe gegenseitig. Das können wir so der Bibel entnehmen. Und diese wissenschaftlichen Untersuchungen über die geschlechtsspezifischen Bedürfnisse von Mann und Frau decken sich an dieser Stelle zumindest mit den Anordnungen Gottes. Männer wollen Respekt und Anerkennung. Frauen Liebe und Geborgenheit. Fürsorge. Und dabei ist auch klar, dass die Unterordnung, von der hier die Rede ist, die Gott von einer Frau fordert, in keinster Weise eine Art Resignieren und schon gar nicht eine Art Kriecherei bedeutet. Im Gegenteil, Unterordnung als Zeichen einer inneren Sicherheit. Ich fühle mich bei dir, mein lieber Mann, so was von sicher und geborgen. Und geliebt, eine Christin tut es freiwillig, aber auch mit Verstand. Den braucht man gar nicht auszuschalten. Damit sind Respekt und Anerkennung gemeint. Diese freiwillige Selbstlosigkeit dem Mann gegenüber und die Bereitschaft, ihn Gott zu überlassen, auch wenn er kein Christ ist und besonders, wenn er kein Christ ist, denn nur Gott kann ihn verändern. Es ist der feste Wille, den eigenen Mann immer wieder durch Lob und Unterstützung aufzubauen. Ja, ihr Männer, das ist doch Balsam auf eure Seelen, oder? Ja. Und ich hoffe für euch Frauen auch. Oder eine Hilfe zumindest. Christliche Unterordnung verlangt allerdings nie, dass wir Gott ungehorsam sind. Nein. Wenn Frauen durch ihre Versuche, den Mann zu überreden, in der Regel auch scheitern, ihn zu überreden, dass er endlich an Jesus Christus glaubt, sollen sie auch einfach wissen, das kann man nicht erzwingen. Das geht gar nicht. Du kannst nicht mit jeden Tag beim Frühstück deinem Mann aufs Brot statt Butter Vorwürfe schmieren. Und du kannst gar nicht und sollst gar nicht mit dem Vorschlaghammer an der Tür warten, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, und ihm gleich irgendwelche Bibelverse um die Ohren zu hauen. Ehre deinen Ehemann und erkenne seine Verantwortung an. Das ist das Erste. was der Apostel Paulus christlichen Frauen ins Stammbuch schreibt. Und noch das Zweite, das bezieht sich nicht nur auf das Äußere, auch wenn das im ersten Blick so erscheint. Nicht auf äußeren Schmuck soll die Wert legen, auf Haartracht, Goldschmuck und prächtige Kleider, sondern was im Herzen verborgen ist. Das sei euer unvergänglicher Schmuck, ein sanftes und ruhiges Wesen. Das ist wertvoll in Gottes Augen. Es ist wichtig, hier zuzuhören. Ich weiß nicht, für die Jüngeren ist das Geschichte, aber das wäre vielleicht wichtig, heute für euch das zu erfahren. Vor 100 Jahren, vor 40 oder 50 Jahren, war das noch ganz anders hier in Deutschland, in christlichen Kreisen. Nämlich, eine christliche fromme Schicht hat manches in der Bibel missbraucht oder missverstanden. Kennzeichen einer frommen Frau vor zig Jahren war eine hochgestärkte Haartracht. Ja, man nannte es auch Halleluja-Zwiebel. Und sie sollte möglichst unauffällig aussehen. Und was ihre äußere Aufmachung angeht und, ja, und bei diesem unauffälligen Auftreten helfen sollte, war so, ja, von der Farbenauswahl so, ich würde sagen, so ein fröhliches Mausgrau. So, so sah es aus. Deshalb war es ein Schock für evangelikale Christen hier in Deutschland, als die Amerikaner nach Deutschland kamen und sie haben gesehen, eine christliche Frau, die hat sich geschminkt. Das geht doch gar nicht. Überhaupt nicht. Das sind doch keine Christen. Also mit sowas will ich gar nichts zu tun haben. Es war für sie entsetzlich und schockierend. Das war ein Skandal. Und viele Diskussionen. Übrigens in manchen Weltteilen, auch in manchen Gruppierungen in Deutschland ist es bis heute so. Das kann doch kaum ein Gotteskind sein. Mit Schminke und Dauerwelle und gefärbten Haaren. Gar nicht. Das ist für heute vielleicht für manche schwer vorstellbar. Aber das hat sich geändert. Gott sei Dank. Nicht das Äußere, was täuschen könnte, was man sozusagen als eine Uniform einer christlichen Frau betrachten würde, ist wichtig, sondern wir haben daraus gelernt. Genau das, was hier in diesem Wort steht. Wir dürfen als Menschen, als Christen, andere nur moralisch binden, auch in Bezug auf das äußere Aussehen, wenn die Bibel einen Menschen daran bindet. Und wir sollen uns davor hüten, Geschmacksfragen mit geistlichen Werten zu vertauschen, zu vermischen. Also wir sollen uns davor hüten, per Gesetz das zu regeln, was nur Gottes Geist in uns wirken kann. Denn ob wir bescheiden sind, darüber entscheidet nicht nur, wie wir uns anziehen, sondern ob wir wirklich von innen her bescheiden sind. Worum geht es also Petrus an dieser Stelle? Ihm geht es hier um etwas anderes. Er unterscheidet zwischen einer herausgeputzten Fassade und einer inneren Schönheit. Und das ist wieder ein Thema, was uns heute sehr betrifft. Denn heute kümmert man sich vornehmlich um die äußere Fassade. Nicht nur Frauen, auch Männer. Um das äußere Aussehen. Also die jüngere Generation jetzt zuhören. Instagram. Und die Social Medien. Wenn wir am Deich spazieren gehen und ich sehe, wie die Leute sich da hinstellen manchmal, bei so einer Kälte, fast in Unterhose, dort machen sie Bilder, damit sie das auf Instagram wieder posten können, dann frage ich mich, hallo, da hat jemand vielleicht einen Sprung in eine Tasse. Das ist nicht nachvollziehbar für mich, aber so ist es heute. Das geht noch viel, viel weiter. Die äußere Erscheinung ist vielen Menschen absolut wichtig. Deshalb ist die ganze Kosmetikindustrie so reich. Ich habe nichts gegen Kosmetika, ich verwende es selber auch. Ja? Das geht aber noch weiter. Schönheitschirurgie. Da werden die Nasen korrigiert und alles, was da so alles, Ohren werden gekappt, gekürzt, verkleinert. Da wird Fett abgesaugt und Silikon wird an Stellen gebracht, und Dinge verpflanzt. Warum das Ganze? Es geht darum, unter allen Umständen der aktuellen Vorstellung von dem äußeren Schönsein zu entsprechen. Wahnsinn, Wahnsinn. Deshalb sind die Bibelworte wie dieses hier ein kostbares Juwel. Viel wichtiger als das äußere Aussehen ist die innere Schönheit. Aber jetzt sollen sich nicht diejenigen freuen, die schmuddelig rumlaufen und sich ganz selten waschen, vielleicht zu Weihnachten oder Ostern, und Lumpen bevorziehen. Nein, da sagt die Bibel an keinster Stelle. Für einen Christen und eine Christin gilt es, dass man auf das Äußere auch achtet. Eine kluge Frau wird ihr Äußeres nicht vernachlässigen. Auch Hygiene, ordentliche Kleidung, Pflege. Aber wichtig und noch wichtiger ist die innere Einstellung. Wahre Schönheit kommt von innen. Und ein verändertes Wesen eines Christen, in dem Fall einer christlichen Frau, spricht eine sowas von klare Sprache, die so was von überzeugend ist, dass Paulus es als den effektivsten Weg hier benennt, um Familienmitglieder zu beeinflussen, im positiven Sinne, oder zu Jesus zu führen. Ich finde es großartig. Und ich bin gespannt, was die Männer nächsten Sonntag gesagt wird. Noch einmal, die Stellung einer Frau im ersten Jahrhundert war ganz anders als heute. Das ist fast 1:1 heute in manchen Ländern dieser Welt. Was eine christliche Ehefrau für ihre Ehe tun kann, erstens, ehre deinen Mann und erkenne seine Verantwortung an. Und das Zweite, vergiss nicht, dass wahre Schönheit von innen kommt. Ich möchte gerne beten, und im Anschluss daran stehen wir auf und singen das Lied Anker in der Zeit. Himmlischer Vater, es ist gut zu wissen, dass dies so sehr an christlichen Ehen liegt, dass sich die beiden Menschen, die heiraten, lieben, wertschätzen und dass der Glaube ihr Leben prägt. Und sollte es mal vorkommen, dass nur einer der Eheleute gläubig ist, dann sagst du uns auch ganz klar, wie wir dem anderen das Evangelium vorleben sollen. Und deshalb bitte ich dich, dass du uns dabei hilfst. Und heute legen wir besonders christliche Frauen, Ehefrauen und diejenigen, die solche werden wollen, ans Herz und bitten dich darum, dass du sie mit einem neuen Verlangen und Streben danach erfüllst, eine solche innere Schönheit zu haben, damit sie damit die Männer beeindrucken. In Jesu Namen. Amen.